Überall in der Ukraine gehen gerade tausende Menschen auf die Straße. Sie protestieren nicht gegen den Aggressor Russland, sondern gegen den eigenen Präsidenten. Wir sind bei FKM heute mit Rebecca Barth aus dem ARD-Studio in Kiew verbunden und fragen, was passiert da gerade? Und was bedeuten die größten Proteste seit dem russischen Angriffskrieg? Proteste auch gegen Volodymyr Zelensky, während Soldaten zur gleichen Zeit an der Front gegen russische Truppen kämpfen. Ist seine Präsidentschaft etwa in Gefahr? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause und ihr hört unsere Folge für Freitag, den 25. Juli. Hallo Rebecca.
Hi, danke für die Einladung.
Rebecca, seit ein paar Tagen demonstrieren tausende Ukrainer in Kiew, aber auch in anderen Großstädten gegen Korruption in ihrem eigenen Land. Du warst in der Hauptstadt unterwegs und hast mit den Menschen gesprochen. Was rufen die Menschen da?
Ja, du musst dir das so vorstellen, die treffen sich jetzt seit zwei Tagen abends um 8 Uhr auf dem Ivan-Franko-Platz hier in Kiew, weil normalerweise demonstriert man ja traditionell auf dem Maidan, auf dem Unabhängigkeitsplatz. Aber vom Ivan-Franko-Platz hat man Sicht auf das Präsidialamt, dort wo Präsident Zelensky arbeitet. Und man kommt wegen des Krieges nicht mehr direkt davor. Das Regierungsviertel ist abgeriegelt mit Checkpoints und dort ist man am nächsten dran und versucht, sich im wahrsten Sinne des Wortes Gehör zu verschaffen. Die Leute bringen Plakate mit, auf denen sie teilweise wütende, teilweise sehr ironische Sprüche geschrieben haben und rufen Schande, Schande, protestieren gegen Korruption. Die Leute sind wütend, die Leute sind schockiert, aber die Stimmung ist überhaupt nicht aggressiv. Also so wie ich es erlebt habe, freuen die sich, dass sie doch so viele sind, dass die Zivilgesellschaft noch so stark ist. Und diese Demonstrationen wachsen und wir fragen uns hier nun, ob das der Beginn einer neuen Protestbewegung ist in der Ukraine.
Du hast uns diese Checkpoints gerade schon beschrieben. Laut Kriegsrecht sind ja eigentlich solche Großdemos verboten, oder nicht?
Ansammlungen sind verboten. Es gibt eine Ausgangssperre. In Kiew gilt die ab 0 Uhr, ab Mitternacht. Und auch die wurde von einigen Demonstrierenden am ersten Tag schon gebrochen. Aber aktuell wird es von den Sicherheitsbehörden noch toleriert. Die Menschen, die da zusammenkommen, sind sehr, sehr jung in vielen Fällen. Das sind 16-, 17-, 18-Jährige,
ach ja, okay.
Studierende, Anfang 20, Mitte 20. Nicht alle, aber doch viele. Und viele sagen, jetzt ist es sozusagen die neue Generation, unsere Jugend, die da auf die Straßen gehen für die Zukunft der Ukraine.
Konkret geht es bei den aktuellen Protesten ja um ein neues Gesetz, das das ukrainische Parlament verabschiedet hat. Zelensky hat es als Präsident dann am Dienstagabend mit seiner Unterschrift bestätigt.
Er hatte gestern ein Gesetz unterzeichnet, dass die Befugnisse der Antikorruptionsbehörden einschränkt. Das treibt die Menschen auch heute auf die Straße und auch die EU zeigt sich besorgt.
Was genau steht denn in diesem Gesetz?
Dieses Gesetz, was im Schnelldurchlauf vom ukrainischen Parlament angenommen wurde, unterstellt unabhängige Institutionen zur Antikorruptionsbekämpfung de facto dem Generalstaatsanwalt,
der vom Präsidenten ernannt wird. So könnte Zelensky direkten Einfluss auf Ermittlungen nehmen.
Das heißt, de facto wird die Unabhängigkeit dieser Institution aufgehoben. Und die Leute haben begonnen zu demonstrieren, bevor der ukrainische Präsident seine Unterschrift unter dieses Gesetz gesetzt hat. Denn sie hatten die Hoffnung, dass er sein Veto einlegt. Man hört das auch auf diesen Demonstrationen. Sie rufen Veto gegen das Gesetz, Veto gegen das Gesetz. Und haben abends in Sichtweite des Präsidialamtes demonstriert. Zelensky hat dieses Gesetz dennoch unterschrieben und deswegen sind am nächsten Tag noch mal viel mehr Menschen auf die Straßen gegangen.
Es ist ja durchaus eine sehr interessante Situation. Woher glaubst du, nehmen die Menschen die Kraft zwischen Luftalarm, Bombeneinschlägen, Drohnenangriffen, die Freunde und Verwandten, die sind an der Front? dann auch noch auf die Straße zu gehen? Wo kommt da die Kraft her?
Das ist eine gute Frage. Ich und viele Menschen stellen sie sich hier selber auch. Ich habe heute auf Instagram einen Post gesehen von einer Aktivistin, der hier sehr viel geteilt wird gerade, die sich die gleiche Frage gestellt hat. Wahnsinn, woher nehmen wir eigentlich unsere Kraft? Und sie argumentiert, irgendwo in uns gibt es dieses ganz krasse Streben nach Freiheit. Und das ist so tief in unserer Identität verwurzelt, da geht es dann nicht mehr um Ressourcen, sondern das ist etwas, was kann man dir nicht nehmen. Und das merkt man tatsächlich in der ukrainischen Gesellschaft immer wieder. Das Land ist jetzt ja etwa 35 Jahre unabhängig und in diesen 35 Jahren hat es mindestens 3 Revolutionen erlebt. Man macht hier so ein bisschen Witze darüber, alle 10 Jahre steht eine Revolution an und muss ein Präsident aus dem Amt gejagt werden. Es gibt seit der Unabhängigkeit der Ukraine nur einen Präsidenten, der wiedergewählt wurde. Alle anderen sind abgewählt worden oder eben aus dem Amt gejagt worden. Und diese Identität mit, wir sind so ein freiheitsliebendes Volk, niemand, kein Politiker wird uns je komplett, ich sag jetzt mal, kontrollieren können, die geht ganz weit in die Geschichte zurück. Es ist so ein bisschen, ja, es hat etwas Anarchisches und das hört man auch auf diesen Demonstrationen. Da rufen sie dann teilweise, also die Macht liegt beim Volk, und versuchen ihrem Präsidenten ganz klar zu machen, also das, was du jetzt hier gerade machst, das werden wir nicht akzeptieren und wir schauen ganz genau hin, obwohl Krieg herrscht, obwohl viele, viele andere Probleme im Land existieren, das kannst du trotz allem nicht mit uns machen.
Ich kann mir vorstellen, dass da die Ukrainer ein unglaublich zerrissenes Gefühl in sich tragen müssen. Ja, Selenskyj auf der einen Seite mit einem, zumindest was hier so ankommt, Image, das eben sehr, sehr gut ist, versus Putin als Feind vor der Tür. Ist das eine richtige Einschätzung von mir, dass man sagen kann, da geht man wirklich mit zwei Herzen in diese Demonstration?
Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht, denn die Menschen kämpfen an der Front nicht für Selenskyj oder für irgendeinen Politiker, sondern sie kämpfen für ihre Freiheit, für ihr Land. Ich habe viele Menschen getroffen von diesen jungen Menschen, die sagten mir, ich muss hier leben. Es geht um meine Zukunft, um mein Land. Und da ist jemand, der versucht, mir da jetzt einen großen Teil von Errungenschaften wegzunehmen. Und ich erlebe jetzt gerade, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass da etwas sehr Einendes in diesen Protesten ist. Auf der einen Seite ist es natürlich schlecht und niemand möchte ein weiteres Problem, während es schon so viele Probleme gibt. Niemand möchte, dass die Gesellschaft gespalten wird. Niemand möchte eben zusätzliche innenpolitische Instabilität. Auf der anderen Seite habe ich dort Menschen getroffen, die Angehörige an der Front haben, Väter, Brüder, Freunde teilweise schon jemanden verloren haben und unter anderem Vasilisa, bei ihr ist es ihr Mann, der an der Front im Einsatz ist und er hat damals schon auf dem Maidan protestiert vor über 10 Jahren, jetzt kämpft er an der Front. Und sie sagte, ich bin eben auch für ihn hier, er verteidigt unsere Freiheit, unsere Demokratie an der Front und ich mache das sozusagen hier im Hinterland. Und sie hat mit ihrem Mann gesprochen und sagte, es ist total demoralisierend, was jetzt gerade passiert. Er steht total unter Schock und wisse überhaupt nicht mehr, wofür er da überhaupt kämpft oder in was für ein Land er danach zurückkommt. Und ich habe jetzt auch in den sozialen Medien viele Posts von Soldaten gesehen, die stolz sind auf ihre Jugend, auf die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und ihnen sozusagen den Rücken frei halten, weil sie eben gerade beschäftigt sind mit einem anderen Kampf.
Also eine völlig neue Dynamik letztendlich, die da auch sich ins Land trägt, oder nicht?
Es ist auf jeden Fall so in den letzten mehr als 3 Jahren noch nicht da gewesen. Das sind jetzt die größten Proteste tatsächlich seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Die Frage ist natürlich, welche Dynamik bekommt das jetzt? Ich persönlich habe den Eindruck, dass Volodymyr Selenskyj mit seinem Vorgehen schon sehr viel kaputt gemacht hat, dass er sehr viel Vertrauen eingebüßt hat. Und wir fragen uns hier, die wir die Situation beobachten, alle gerade, wie kommt er aus der Nummer wieder raus? Das ist schon ein sehr großer politischer Fehler gewesen.
Lass uns mal ein paar Jahre zurückblicken, um zu verstehen, warum die UkrainerInnen so wütend auf Selenskyj sind. Bei den aktuellen Protesten in der Ukraine, da muss ich direkt dran denken, was vor mehr als 10 Jahren auf dem Maidan passiert ist.
Demonstranten unter Beschuss von Heckenschützen. Regierungsgegner, die sich verteidigen. Die Lage auf dem Maidan ist völlig außer Kontrolle geraten. Nach der gestrigen Waffenruhe lodern jetzt überall auf dem Unabhängigkeitsplatz Feuer, mit denen sich die Demonstranten vor den Einsatzkräften der Regierung schützen wollen.
Bei blutigen Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften wurden allein in Kiew mindestens 25 Menschen getötet. Die Zahl der Opfer dürfte aber noch steigen. Hunderte Menschen sind verletzt. Und es werden weitere Straßenschlachten befürchtet.
Lass uns noch mal reingehen in die Auslöser der Proteste damals und was das mit der aktuellen Situation zu tun hat.
Der Auslöser damals war, dass der damalige Präsident Janukowitsch ein lange vorbereitetes Abkommen mit der EU, das Assoziierungsabkommen, nicht unterschrieben hat, ganz plötzlich. Die Menschen wollten damals schon eine europäische Perspektive. Er hat seine Unterschrift nicht drunter gesetzt und dann sind zunächst erstmal Studierende auf die Straßen gegangen. Die sind dann nach einigen Tagen brutal zusammengeknüppelt worden von der Polizei.
Sie sangen die Hymne, als könnte die sie schützen. Doch da war die Einsatzpolizei offenbar mit dem Auftrag, den Platz gewaltsam zu räumen. Mit Schlagstöcken gegen friedliche Demonstranten, viele von ihnen Studenten. Die waren aus dem ganzen Land nach Kiew gekommen.
Diese Gewalteinwirkung von staatlicher Seite hat Massenproteste provoziert, die sehr blutig geendet sind nach einigen Monaten. Und Kern dieser Proteste waren die Forderung nach Rechtsstaatlichkeit, nach Demokratie, nach wirklicher Korruptionsbekämpfung und vor allem eben die europäische Perspektive. Im Nachgang dieser Proteste 2015 sind Institutionen entstanden, um die es heute geht. Das NABU, das Nationale Antikorruptionsbüro und die Sonderstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung. Die sind unabhängig und das ist das ganz Besondere an denen und sollen unabhängig ermitteln gegen korrupte Beamte auch auf höchster staatlicher Ebene. Das NABU, das Antikorruptionsbüro, ermittelt und wenn es etwas gefunden hat, geht es zur Staatsanwaltschaft, zur Sonderstaatsanwaltschaft. Die erheben dann Anklage und dann gibt es noch ein hohes Antikorruptionsgericht. Da sollen diese Fälle dann verhandelt werden. Es ist ein relativ kompliziertes System, aber das Besondere ist, sie sind unabhängig. Und was ist jetzt passiert? Das Parlament hat im Eilverfahren ein Gesetz angenommen, dass die Unabhängigkeit dieser Institutionen, dieser wichtigen Institutionen einschränkt. Sie werden dem Generalstaatsanwalt unterstellt. Der wiederum wird vom Präsidenten ernannt. Und deswegen haben jetzt viele, viele Leute die Bedenken, dass sollten diese Institutionen beispielsweise gegen den Präsidenten oder sein Umfeld ermitteln, er einfach den Generalstaatsanwaltschaft anruft und sagt, das ist eine unangenehme Entwicklung, das ist eine unangenehme Ermittlung, mach doch da mal was.
Okay, ich verstehe. Ich habe aber Selenskyj ja auch so verstanden in all den Artikeln, die ich gelesen habe, dass er ja behauptet, dass eben das ganze System unterwandert worden wäre von russischen Aktivitäten. Was ist da dran?
Das stimmt. Wir haben in den vergangenen Tagen Razzien erlebt des Geheimdienstes SBU. Dutzende, 70 bei verschiedenen Mitgliedern dieses oder Angestellten, Detektiven dieses Antikorruptionsbüros. Mindestens eine Person ist in U-Haft, ist angeklagt worden oder gegen ihn steht im Verdacht, für Russland gearbeitet zu haben. Und so argumentiert Selenskyj und seine Regierung nun auch öffentlich, dieses Büro müsse gereinigt werden von russischem Einfluss, von russischen Agenten. Es gibt tatsächlich auch unabhängig davon Kritik an diesen Strukturen. Sie seien reformbedürftig, sie seien ineffizient. Es ist nicht so, als hätten die komplett perfekt gearbeitet. Aber die Kritiker jetzt dieses Gesetzes sagen, selbst wenn es diese Probleme gibt, dann löst du sie nicht, indem du die Unabhängigkeit von diesen Strukturen praktisch auflöst. Was jetzt genau dran ist an den Agenten oder Verdächtigen, die angeblich in diesen Strukturen gefunden wurden, das ist unabhängig zum aktuellen Zeitpunkt kaum zu überprüfen, dass in der Ukraine auch Leute für Russland arbeiten, russische Spione hier arbeiten. Das ist für viele Menschen hier ein bekanntes Problem. Das ist ein bekanntes Problem, gegen das man seit Jahren versucht vorzugehen. Russland führt eben Hybridkrieg und hat seine Leute in verschiedensten Bereichen. Wir erleben es immer wieder, dass es hier Kollaborateure gibt. Das fängt ganz klein an von Leuten, die für ein bisschen Geld Positionen der ukrainischen Armee verbreiten oder andere Koordinaten durchgeben von einer Rüstungsfabrik oder. Also es ist ein allgemein großes Problem. Deswegen, mich persönlich würde es nicht überraschen, wenn auch dieses Antikorruptionsbüro mit russischen Agenten infiltriert wäre.
Jetzt sprechen wir die ganze Zeit auch schon über Korruption. Warum ist Korruption in der Ukraine eigentlich so ein Riesenproblem? Wo kommt das her?
Es ist ein ganz tief verwurzeltes Problem, was im Endeffekt mit dem Zerfall der Sowjetunion und mit der Unabhängigkeit der Ukraine entstanden ist. Die Ukraine hat sehr schwache demokratische Institutionen. Und Korruption ist allgemein im postsowjetischen Raum sehr, sehr weit verbreitet. Es gab damals, als die Sowjetunion zerfallen ist, einfach die Möglichkeit für einige wenige Leute, sich extrem zu bereichern. Und seitdem hat die Wirtschaft, haben Oligarchen massiven Einfluss auf die Politik. Und es ist sehr schwer, das sozusagen institutionell unter Kontrolle zu bringen. Und in der Ukraine war es ganz lange so, dass man eine enorme Alltagskorruption hatte. Beispielsweise, man musste einen Behördengang machen, ob es ein Führerschein ist oder einen neuen Perso. Und man hat schon mal im Voraus ein bisschen bezahlt, damit man überhaupt da schneller dran gekommen ist. Man hat Polizisten bestochen. In jedem gesellschaftlichen Bereich war, ich kaufe mir das einfach. Man kann sich auch einen Führerschein kaufen beispielsweise. Ganz normal. Das hat sich geändert mit dieser Maidan-Revolution vor 12 Jahren. Seitdem ist die Alltagskorruption nicht mehr so zu spüren. Also ich erlebe es hier nicht auf den Straßen, dass man Polizisten bestechen muss. Aber das politische System ist in vielen Fällen immer noch sehr korruptionsanfällig und vor allem auch das Justizsystem. Und deswegen, und da sind wir wieder bei diesen Institutionen, um die es geht, wie möchtest du wirklich gegen Korruption auf höchster staatlicher Ebene vorgehen, wenn das eigene Justizsystem so korruptionsanfällig ist? Also wenn Anwälte, Richter, Gerichte, dieser ganze Apparat käuflich ist. Wir erleben das bis heute, dass nicht alle Menschen gleich sind, um es mal diplomatisch auszudrücken. Also es gibt ja diejenigen, die illegal das Land verlassen, die bezahlen, wahrscheinlich würde man auf Deutsch Schlepper sagen, aber es gibt immer wieder Ermittlungen und auch Beamte, die dann auffliegen, Grenzbeamte teilweise, Menschen, die in der medizinischen Kommission arbeiten, also die eigentlich sozusagen die Wehrtauglichkeit eines Eingezogenen bewerten sollen, die mit ungemeinen Geldsummen hops genommen werden. Das heißt, die werden bestochen. Diejenigen, die es haben, können sich freikaufen in vielen, vielen Fällen. Wir kennen aufgedeckte Skandale, ukrainische Kolleginnen und Kollegen haben das recherchiert, von dem Beschaffungswesen in der Armee, wo beispielsweise Nahrungsmittel für die Armee zu viel zu teuren Preisen eingekauft wurden. Es gab in der Vergangenheit Skandale um Rüstungsproduktion von Granaten und dann haben diese Granaten nicht richtig funktioniert. Und das waren Aufträge in Millionenhöhe. Auch eben im Umfeld von Präsident Zelensky sind immer wieder Vertraute von ihm oder Leute aus seinem Umfeld in solche Skandale verwickelt gewesen. Deswegen, wegen dieser Verbindung, glauben eben viele, dass es da weniger um russische Spione in dieser Behörde geht, sondern vielmehr darum, dass die sehr nah doch auch am Umfeld von Präsident Zelensky ermittelt haben. Wobei wir das unabhängig zum aktuellen Zeitpunkt nicht belegen können.
Wenn es also um Kriegsgüter und so weiter geht, dann könnte man am Ende sagen, Korruption kostet auch Leben.
Das sagen zumindest viele Menschen, mit denen wir sprechen. Also ich habe beispielsweise Alexandre getroffen, sein Vater ist Soldat, sein Onkel ist im Krieg getötet worden und der sagte, genau darum geht's.
Das ist, zum Beispiel, dass hier 10 Also wenn wir 10 Drohnen kaufen können für eine gewisse Summe und weil aber Menschen korrupt sind, wir dann nur 8 bekommen, dann bedeutet das, dass halt 2 russische Soldaten durchkommen und auf unsere Position und dann sterben wir. Also das ist durchaus eine Rechnung, die viele aufmachen. Die sagen, Korruption tötet, aber Korruption tötet im Krieg noch viel schneller.
Du hast vorhin gesagt, die aktuellen Proteste haben auch viel mit der ukrainischen Identität zu tun, diesem Streben nach Freiheit und dass dieses Wir-Gefühl mit der Maidan-Revolution 2013, 2014 nochmal verstärkt wurde. Was haben die Proteste damals mit den Protesten heute zu tun?
Da kommt man immer wieder zurück, dass man hier das doch sehr spürt, dass die Leute nicht beherrscht werden wollen. Sie haben ein ganz starkes, und das unterscheidet die ukrainische Gesellschaft so stark von Russland, ein ganz starkes Gespür für, das ist unser Land. Es geht um uns. Und wir erwarten vom Staat nicht, also er soll uns nicht beherrschen, er soll vor allem nicht gegen uns arbeiten. Aber auf der anderen Seite im Positiven, wenn der Staat nicht funktioniert, dann machen wir es eben selber. Das haben wir 2014 erlebt, als Russland angegriffen hat, den Krieg in der Ostukraine begonnen hat. Die ukrainische Armee war damals schwach. Viele Menschen, die auf dem Maidan protestiert haben, haben sich freiwillig organisiert, sich freiwillig gemeldet und sind in die Ostukraine, um ihr Land zu verteidigen. Nicht für irgendeinen Präsidenten. Es ging um ihr Land, um ihre Werte. Diese Menschen sind sehr häufig heute immer noch in der Armee. Und deren Kinder stehen jetzt wieder in Kiew und protestieren für Freiheit, für Demokratie, gegen Korruption, dagegen, dass sich eine Clique von Leuten bereichert und entgegen der Gesetze macht, was sie will, sozusagen.
Du hast schon am Anfang gesagt, die Menschen sind auf die Straße gegangen, bevor Selenskyj das Gesetz zu den Antikorruptionsbehörden unterschrieben hat, in der Hoffnung, dass er sein Veto einlegt. Warum hat er denn das eigentlich nicht gemacht?
Hier versteht niemand so richtig, warum er das getan hat. Denn er riskiert das Vertrauen in der eigenen Bevölkerung. Er riskiert, die Menschen zu verlieren, vielleicht sogar das Land zu spalten, weil es eben so viele Probleme gerade gleichzeitig gibt und man eine interne Destabilisierung wirklich nicht gebrauchen kann. Er riskiert die europäische Perspektive der Ukraine. Er riskiert, das Vertrauen und die Unterstützung der westlichen Partner zu verlieren. Denn es ist vorher auch immer schon Druck auf diese Antikorruptionsinstitutionen ausgeübt worden. Die waren nie bequem für die Regierenden. Die internationalen Partner und auch Geldgeber der Ukraine haben ihre Unterstützung sehr häufig an die Unabhängigkeit dieser Institutionen geknüpft. Jetzt gibt es die nicht mehr. Und damit hat Selenskyj in wenigen Tagen so viel aufs Spiel gesetzt, so viel riskiert, wofür die Menschen seit über 10 Jahren kämpfen. Und deswegen ist der Aufschrei und das Unverständnis und die Wut gerade so groß, weil viele das Gefühl haben, dass all die Opfer, die die Gesellschaft in den vergangenen mehr als 10 Jahren gebracht hat, schon damals auf dem Maidan sind Menschen gestorben, getötet worden von der Polizei, dass das alles umsonst war.
Ich finde die Bindung zwischen Selenskyj und seinem Volk schon auch sehr spannend, sich das anzusehen. Und ich fand auch spannend, dass du gesagt hast, es geht den Leuten auf der Straße gar nicht um die Politiker, sondern es geht ihnen ums eigene Ideal, ja, um die eigenen Wertvorstellungen am Ende auch. Jetzt gibt es ja jeden Abend diese Ansprache von Selenskyj ans Volk, ne, via Video. Wie hat er denn auf die Proteste reagiert? Was sagt er dazu?
Er hat erstmal merkwürdig, ungewöhnlich reagiert an dem Dienstagabend, als diese Proteste angefangen haben, war erstmal ganz lange nicht klar, hat er jetzt eigentlich unterschrieben oder nicht. Es gab Gerüchte, dann ging es erstmal hin und her und hin und her. Und auch die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen haben massiven Druck gemacht. Die sind die Journalisten, die sind furchtbar sauer, haben sehr, sehr, sehr kritisch berichtet. Auch da seine Sprecher unter Druck gesetzt, haben Antworten gefordert. Und dann kam eine Abendansprache mitten in der Nacht, also wirklich erstaunlich spät. Und da hat er dann versucht zu beschwichtigen, alles sei in Ordnung, diese Institutionen würden weiterarbeiten, so man soll sich keine Sorgen machen. Das ist bei den Menschen natürlich gar nicht angekommen. Dann hat er jetzt vorgeschlagen,
Er hätte gehört, was die Menschen sagen, und er hätte sich das alles angehört. Und er will nochmal einen Gesetzesentwurf einbringen, und nächste Woche soll das Parlament nochmal tagen, obwohl die eigentlich in der Sommerpause sind. Man soll doch nochmal zusammenkommen, und in dem Gesetzesentwurf soll die Unabhängigkeit dieser Institutionen dann festgeschrieben werden, sollen sichergestellt werden.
Kann man ihm das glauben?
Ich persönlich habe den Eindruck, dass er so leicht da nicht mehr rauskommt. Es gibt aber durchaus Menschen, die sagen, ach, das wird hier auch im Sande verlaufen, dass er das wieder eingefangen kriegt. Das wird abzuwarten bleiben, denn man hat natürlich eine Gesellschaft hier, die ist müde. Man hat viele Menschen an der Front, man hat eine Ausgangssperre. Hat die Bevölkerung die Ressourcen für einen lang anhaltenden Massenprotest? Das ist die große Frage. Und die große Frage ist, wie handelt Selenskyj das jetzt? Denn auch der Druck aus dem Ausland ist natürlich da. Er bekommt Anrufe und die europäischen Partner fragen nicht nur ihn, sondern alles. Was habt ihr denn da gemacht? Was soll das? Ein berühmter Komiker hat gestern getwittert, natürlich zynisch, aber Selenskyj macht gerade alles, damit man seine Abendansprache wieder anschaut. Und so, das ist dann auch die Stimmung auf diesen Protesten. Es ist sehr, sehr ernst, aber man nimmt es typisch ukrainisch auch mit einer Portion Humor. Und das aber gleichzeitig ist da wirklich ein wahrer Kern drin, denn er veröffentlicht zwar fast jeden Abend seine Abendansprache, aber in vielen Fällen gucken das nur noch Journalisten, und das auch nur, weil sie müssen, weil wir halt damit darüber berichten. Weil auch wir haben in den letzten Tagen wieder gespannt auf die Abendansprache gewartet, weil es eben jetzt auf einmal wieder wirklich um was geht.
Wie ist deine Einschätzung, diese Proteste jetzt, werden die in irgendeiner Form Auswirkungen auf den Krieg haben?
Das ist die große Frage. Vasilisa hat ja schon von ihrem Mann erzählt und sagte, dass es super demoralisierend ist für ihren Mann an der Front, dass der sich fragt, wofür er überhaupt kämpft, dass der sich fragt, in was für ein Land er dann, wenn er den Krieg überlebt, überhaupt zurückkehren wird. Ja, die Moral in der Truppe ist eh nicht so gut. Es fehlt Personal, es fehlen Waffen. Die Russen haben einen Vorteil. Sie haben einen Vorteil bei den aktuellen Luftangriffen, den systematischen Terror gegen Zivilisten. Sie haben einen Vorteil an der Front bei kleinen Drohnen. Sie rücken vor. Die Situation ist wirklich, wirklich angespannt. Sie ist wirklich gefährlich. Gleichzeitig sieht man diese Verhandlungsrunden in Istanbul, die führen auch zu nichts. Russland hat kein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Im Gegenteil, es hat das Gefühl, dass es gerade gewinnt. Die USA als Partner, naja, fallen auch irgendwie weg. Manchmal schicken sie Waffen, manchmal nicht. Und wenn ja, wie viele? Also da weiß man auch überhaupt nicht, womit man rechnen kann. Und dann kommt der Präsident und nimmt dir eine Errungenschaft weg, für die sich sehr viele Menschen über 10 Jahre engagiert haben, die wichtig ist für deine Perspektive in Richtung Europa, in die Europäische Union, die nicht perfekt war, aber doch das Beste, was man sozusagen hatte, diese Antikorruptionsstrukturen. Und das ist ein hausgemachtes Problem und vollkommen unnötig. Da kann man jetzt spekulieren, wie sich das auswirkt. Das kann sich auf der einen Seite positiv auswirken, weil es die Leute eint. Und weil es der Zivilgesellschaft zeigt, wie stark sie ist, dass die Leute zusammenhalten, dass sie etwas erreichen können. Aber es kann natürlich auch in eine ganz andere Richtung ausschlagen, dass eine erschöpfte und müde Bevölkerung sagt, also was ist das denn? Ich gehe.
Wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass die Proteste weiterhin anhalten und vielleicht sogar größer werden, würdest du zum Abschluss sagen, ist die Präsidentschaft von Selenskyj womöglich auch in Gefahr?
Ich kann mir zum aktuellen Zeitpunkt sehr schwer vorstellen, dass Selenskyj irgendwie gestürzt wird. Es ist auch keiner, ich habe ja keinen erlebt, der den Rücktritt des Präsidenten fordert zum aktuellen Zeitpunkt. Nee, auch Wahlen werden nicht gefordert zum aktuellen Zeitpunkt. Die Menschen wollen einfach, dass dieses Gesetz zurückgenommen wird.
Rebecca, ich danke dir für die Einblicke nach Kiew.
Danke dir.
Rebecca Barth aus dem ARD-Studio in Kiew über den Kampf der UkrainerInnen gegen die Korruption und einem tiefen Blick in die ukrainische Seele. Alle aktuellen Entwicklungen aus der Ukraine bekommt ihr natürlich 24/7 bei tagesschau.de. Regelmäßige Updates zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es auch im NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien mit Stefan Niemann und Kai Küstner. Streitkräfte und Strategien findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und uns gibt es am Montag wieder. Da sprechen wir mit Kollege Thomas Spiekhofen in Brüssel. Er wird uns Orientierung geben in der Diskussion um das Verbrenner aus. Ja, again. Die gab es ja schon mal und wurde jetzt wieder angeheizt. Welches mögliche Duell in der CDU dabei eine Rolle spielt, erfahrt ihr dann in der nächsten Episode 11KM. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Konrad Winkler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name David Krause. Macht's gut, schönes Wochenende euch.